Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
They made us do it. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Nummer 135 und die steht ganz im Zeichen eines einzigen Mannes, nämlich Tino Hahn. Guten Abend.
Ja, hallo.
Nein, natürlich nicht nur eines einzigen Mannes. Heute reden wir beide über einen einzigen Mann oder genauer gesagt über die Werke eines einzigen Mannes. Denn sein ja wirklich bekanntester Film, würde ich jetzt mal sagen, die Rede ist von Donnie Darko und natürlich von Richard Kelly. Wir haben es ja schon vor einiger Zeit mal kurz angeteased, dass wir darüber reden wollen und jetzt ist es eben soweit. Im Rahmen der Best-of-Cinema-Reihe von Studio Canal wird Donnie Darko nochmal aufgeführt. Und das haben wir jetzt als Anlass genommen, um einmal über Donnie Darko zu reden, aber dann halt eben auch über alles andere von Richard Kelly, denn da muss man sagen, die Vita ist doch etwas überschaubar. Was auch vielleicht nicht ganz unbegründet ist, wenn man sich eben dann etwas näher mit der Vita dieses Mannes beschäftigt. Kurze eine Frage vorab, Tino. Hast du mitbekommen, welche Version von Donnie Darko jetzt gezeigt wird? Ist das jetzt der Director's Cut oder ist das die Kinofassung?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir nämlich eben auch, weil ich einfach so davon ausgegangen bin, es kann ja natürlich nur der Director's Cut kommen. Aber so sicher ist das ja gar nicht.
Nee.
Aber das recherchiere ich doch einfach mal live, damit ihr auch mal alle merkt, wie viel Energie wir reinstecken. Weil es heißt nicht wirklich nur Donnie Darko Best of Cinema.
Genau, es ist keinerlei Angabe gemacht worden.
Vielleicht ist es der Director's Cut Best of Home Cinema. Aber ja, es ist auf jeden Fall die restaurierte Fassung. Also natürlich kommt die 4K-Version. Und vielleicht kann man es über die Lauflänge irgendwie rausfinden. Aber
ja, weil der Director's Cut, der geht etwas mehr als 2 Stunden, der geht 2 Stunden und 13 Minuten und die Kinofassung geht unter 2 Stunden.
Denn ich habe nicht nur Donnie Darko verstanden, ich weiß auch, wie man rausfindet, ob er kommt in der Director's Cut oder nicht. Denn 113 Minuten geht ja die Kinofassung, für die ich mir Tickets geholt habe. Also es ist wohl die
Kinofassung.
Kinofassung.
Was ein bisschen schade ist, finde ich.
Also, die verstehe ich noch besser.
Weil, also ich habe das im Laufe der Jahre immer mitbekommen, dass die Leute immer mehr dazu tendiert haben, die Kinofassung stärker zu promoten bzw. zu befürworten. Also man hat immer mehr, oder ich habe immer mehr gelesen, dass Leute gesagt haben, den Director's Cut, den braucht eigentlich kein Mensch. Und das fand ich immer so ein bisschen komisch, weil ich finde schon, dass der Director's Cut zwar Szenen enthält, die nicht unbedingt drin sein müssen, aber zumindest eine, wenn nicht sogar 2 Szenen beinhaltet oder zeigt, die ich damals in der Kinofassung, in der ich den Film damals ja gesehen habe, das war ja nochmal eine ganz andere Fassung als die dann als Kinofassung rausgekommen ist, da war die nämlich drin, diese eine Szene. Und ich fand die aus der Sicht eines jungen Mannes, der ja deutlich mehr mit Donnie geroutet hat, als es letzt vielleicht tut, fand ich das eine wirklich wichtige Szene so. Ja, also ich habe nicht ganz verstanden, warum sie dann letztendlich nicht mehr, beziehungsweise warum sie halt nicht enthalten war. Oder erst im Director's Cut wieder. Aber gut.
Ja, aber es ist so eine der wenigen, also mir würde auch gar kein anderes Beispiel einfallen, wo der Director's Cut verständlich ist als die Kinofassung. Oft hat man es ja andersrum, dass die Kinofassung dann meistens eher so einen Kompromiss darstellt und man denkt, boah, hier ist vieles so übererklärt oder Sachen, die doch eigentlich ganz reizvoll gewesen wären, wenn man sie ein bisschen im Wagen lässt. Die sind ja jetzt so, also im Wagen, V-A-G-E-N, nicht im Wagen. ja. hier noch irgendeinen Fast and Furious Gag einbauen. Oh. Und das ist hier bei Donnie Darko aber nicht der Fall. Also der Director's Cut ist schon auch noch nicht so komplett ausbuchstabiert, aber es gibt halt Texteinblendungen, die deutlich beim Verständnis des Films helfen, gerade auch was so zeitliche Abläufe und so betrifft, aber auch so die grundlegende, ja, wie nennt man es, Philosophie oder Wirkweise, wie jetzt so diese, sind es übernatürliche Phänomene, sind es wissenschaftliche Phänomene, die wir noch nicht verstanden haben als Menschen, ich weiß es nicht, aber das alles noch so ein bisschen erklären.
Ja.
Deswegen ist die Kinofassung ja. schon, ich finde, sie ist zu vorzuziehen, aber es ist halt auch ein so guter Film, dass man dann nach den Director's Cut nochmal gucken kann und sich so denken, ah, okay.
Genau, das finde ich
deswegen
auch.
Deswegen, also zu sagen, aber den braucht man nicht, das finde ich halt immer irgendwie Quatsch.
Ja, eben, weil ich finde halt, der Director's Cut gibt halt dann doch der, gerade der Familiendynamik oder ja. der Familie selbst deutlich mehr Raum und Platz und Zeit. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil in der Kinofassung, die ich mir jetzt halt auch nochmal in Vorbereitung für sowohl Kino Plus als auch diesen Podcast angeschaut habe, da muss ich sagen, da fand ich das schon ein bisschen merkwürdig, weil die Mutter, okay, wir wissen, die Mutter sagt Bescheid, also wir kennen die Situation, dass sie halt ins Flugzeug steigen muss, um ihre Tochter bei diesem Talentwettbewerb da zu begleiten, um ihre Tochter bei dem Talentwettbewerb zu begleiten. Aber der Vater ist plötzlich einfach mal weg. Ja. Also der ist einfach weg. So. Von dem kriegst du gar nichts mehr mit. Und ich finde, das schafft es, der Director's Cut ein bisschen auszugleichen und anzupassen.
Ja.
Ja. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr en Detail gehen, vielleicht einmal kurz die Inhaltsangabe für all diejenigen, die diesen Film noch nie gesehen haben. Ich weiß
Fangen wir mit Donnie Darko an. Müssten wir nicht eigentlich aus Zuhörer-Zeitverlängerungs-Maximierungsgedanken ihn als letztes machen?
Ja, okay, dann komm, lass uns den als letzten machen, denn, obwohl, nein, können wir eigentlich nicht.
Ja, eigentlich müssen wir ihn, stimmt.
Ja, können wir nicht, denn der Film ist ja nun mal halt wegweisend beziehungsweise entscheidend für das, was Richard Kelly nun halt danach auch immer wieder noch gemacht hat. Aber ich finde, wir können danach, also nach Donnie Darko nochmal erstmal einen kleinen Sprung machen zu eben den vielleicht nicht ganz so direkt von ihm erzeugten Dingen. Oder Werken. Ja, Donnie Darko. Fangen wir damit an. Es war ja wirklich halt sein Einstieg. Es war ja wirklich der Einschlag. Ein Film, der echt Probleme hatte, weil er halt leider ja dann doch unglücklicherweise zu den tragischen Vorfällen am 11. September 2001, also rund um diese Ereignisse, released worden ist. Und ja, ich denke mal, gleich versteht man, warum das vielleicht kein günstiger Zeitpunkt war. Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko ist auf den ersten Blick ein typisch amerikanischer Teenager, ausgestattet mit einem scharfen Intellekt, lebhafter Fantasie und einer weltmüden Weisheit. Doch ebenso introvertiert und emotional labil pflegt er eine Freundschaft mit Frank, einem riesigen Kaninchen, das nur er sehen kann. Als Donnie eines Nachts von seinem imaginären Freund geweckt wird, der ihm offenbart, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht, entgeht er um ein Haar einem Unfall, der tödlich hätte enden können. Von da an wird Frank zu Donnies ständigem Begleiter und provoziert eine Reihe von Ereignissen, die in der Kleinstadt für jede Menge Ärger sorgen. Doch was steckt wirklich hinter der Stimme in Donnies Kopf? Ja, dieser Unfall, der tödlich hätte enden können, ist tatsächlich eine Flugzeugturbine, die ins Zimmer von Donnie kracht. Aber weil er eben halt ja schlafwandelt oder eben der Stimme von Frank gefolgt ist, ist er nicht in seinem Zimmer, als diese Turbine da reinkracht. Und das war mit so ein Grund, den man damals herangeführt hat, dass dieser Film an den Kinokassen nicht so wirklich eingeschlagen ist. Denn das war etwas, was man wohl nach den Ereignissen vom 11. September nicht so gerne im Kino sehen wollte.
Dementsprechend wenig Marketing ist auch auf den Film draufgeflossen. Also er hat ja sowieso, das wird so aus heutiger Sicht, vergisst man das schnell, dass das halt ein Film war, der gar nicht übers Kino dieses Kult-Following aufgebaut hat.
Gar also
der lief im Kino und Richard Kelly hat ja selber so gesagt, ja, der lief nicht gut und wir waren schon irgendwie bereit, den Film quasi so als er war da und er ist jetzt vergessen worden zu sehen. Und Internet war ja auch noch nicht so wirklich am Start. Und erst dann irgendwann war er in so einer Stadt zu Besuch, ist da so rumgelaufen. Auf einmal hat er in so einer Pizzeria ein Poster hängen sehen von Donnie Darko. Und er geht so rein und meint so, hey, was hängt denn hier mein Film rum? Und dann meint der Typ aus der Pizzeria, ja, das ist so da wir haben hier so ein Kino angegliedert und da läuft der Film jetzt oft und der ist auch ganz oft ausverkauft. Und dann gab es noch ein Screening wohl in London, was so komplett ausverkauft war. Und dann ist erst dieser Hype entstanden, was man auch aus heutiger Sicht sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass so ein paar Kinoscreenings irgendwie reichen sollten, um den Film nochmal so krass ins Laufen zu bringen. Also was heute innerhalb von 2 Wochen im Kino nicht funktioniert, ist halt für immer eigentlich weg.
Ja, aber wenn man der Legende glaubt, ne, ich meine, The Room ist ja auch, sag ich mal, erst durch diese Billboards, sag ich mal, so richtig bekannt geworden. Ja. Die Billboards, die Tommy Wiseau da so wirklich mit für viel Geld auch platziert hat, die sollen wohl maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Film zu so einem Kult wurde.
Ja, und, also es muss halt so eine Neugier irgendwie wecken können. Und bei Donnie Darko natürlich, wenn die Leute mal sagen, hey, ich war hier in diesem ausverkauften Film, da ist ein richtiger. Also war es der erste Film, wo man so gesagt hat, das ist ein Mindfuck? Kann man sich, glaube ich, drüber streiten, aber es war jedenfalls so einer der Filme, die schon am meisten damit so verbunden wurden, so. Ja, jedenfalls so in meiner Teenie-Zeit.
Na, ich weiß nicht. Also ein weiteres Problem, was Donnie Darko ja hatte, war ja unter anderem auch die Entstehungsgeschichte.
In meinen frühen 20ern. Ich möchte nicht sagen, dass ich 2001 noch Teenie war.
Also es kommen noch mehrere Sachen, glaube ich, hinzu. Also hier in Deutschland zum Beispiel, meine ich, sage ich mal, war es mit auch das Fantasy-Filmfest, weil er halt da gelaufen ist. Und da hat der schon für auch einigen Bass gesorgt, sodass man halt dann damals, als Videotheken ja noch größer waren oder groß noch waren, dann auch immer gerne, sage ich mal, mit so, ja, auf Festivals gelaufen, Publikumshit beim Fantasy Filmfest und so weiter, in Cannes ausgezeichnet und so. Das stand ja in all diesen Heftchen und in all diesen Auslegern, die in der Videothek waren, stand, oder auf den VHS-Kassetten selbst oder DVDs selbst, stand das ja immer mit drauf, beziehungsweise wurde das ja gern gemacht. Und ich glaube, das war damals noch etwas, was deutlich mehr gezogen hat als heute, wo man ja alles eigentlich in erster Linie fast aus dem Internet zieht, beziehungsweise sich halt an Informationen aus dem Internet holt.
Ja, also Donnie Darko hatte 3412 Kinobesucher in Deutschland. Also es ist halt
nischt. Ja, es ist nicht viel.
Ah, okay, also die Zahl, die ich gerade nenne, scheint sich aber auf eine Wiederaufführung zu beziehen, aber auch damals war das so. Also ich wollte den ja auch damals, ich habe da noch nicht in Berlin gewohnt, nur mitbekommen, krass, keine Chance. Also ich glaube nicht mal nach Kassel fahren oder so wäre drin gewesen, vielleicht, dass er in Frankfurt lief, aber das war schon irgendwas, was noch durch die Videotheken und dann auch im Laufe von mehreren Jahren erst so einen Kult aufgebaut hat.
Ja, also das wurde auf jeden Fall nicht auf Anhieb so, weil man muss ja auch dazu sagen, als ich den auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe, da war das ja halt eben noch eine völlig andere Fassung. Also da war der Film ja auch noch unfertig in so gesehen, ja. Die Kinofassung war das nicht, denn in dieser Fassung, die ich damals gesehen habe, da war auf jeden Fall die Szene drin, in der Donnie mit seinem Vater im Garten sitzt und sie gucken so irgendwie den Mädels der Familie zu, wie die irgendeinen Quatsch machen oder sonst irgendwas und irgendwas erzählen oder so, und in so einer ruhigen Minute schaut dann der Vater zu Donnie rüber und meint so, die sind alle irre, oder? Und das fand ich damals eine echt schöne und gute Szene, weil sie halt mir gezeigt hat, dass der Vater schon Verständnis hat für Donnies Situation, dass er halt schon irgendwie zu seinem Sohn steht. Und egal, wie problematisch das irgendwie alles sein kann oder wie schlecht es ihm irgendwie vielleicht mental gerade geht, er lässt ihn wissen, dass er auf jeden Fall bei ihm ist, ja, oder zu ihm steht. So. Und das fand ich eine wichtige Szene für Donnie und halt eben halt auch für die gesamte Familiendynamik. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich diese Szene im Kino gesehen habe, die aber halt nicht in der jetzt herkömmlichen Kinofassung enthalten ist. Und ja, ich habe es schon zigtausendmal erzählt, tut mir leid, aber naja, der Mad World Song war halt auch noch nicht in der Fassung drin, die ich damals gesehen habe.
Ja, also der Film hat halt eine unglaubliche Geschichte eigentlich hinter sich. Es war ja dann auch Christopher Nolan, der sich dafür eingesetzt hat, dass der Film überhaupt ins Kino kommt, weil einer der Executive Producers on Memento hat ein Screening gemacht, wo sie so eine Advanced Version gezeigt haben vom Film. Und Christopher Nolan war da halt auch drin und Emma Thomas auch. Und dann waren sie beide so, ja, bring den doch mal ins Kino, weil ich sollte eigentlich auch nur direkt auf VHS rauskommen. Ja. Also wie und viele Zufälle und Glücksfälle da einfach aufeinander gelaufen sind. Man darf ja auch nicht vergessen, also Richard Kelly war damals 25 und ich finde, es gibt sehr wenig Informationen darüber, wie er überhaupt dahin gekommen ist, dass er diesen Film drehen durfte. Und auch mit diesem, also klar, der Cast war noch nicht so berühmt damals, wie aus heutiger Sicht ist. Aber trotzdem ist das ja Wahnsinn, dass ein 25-Jähriger sowas als Regie machen darf.
Ja, ja, war wohl auch auf jeden Fall die Gunst, Drew Barrymore getroffen zu haben, die den Film ja dann halt mitproduziert hat. Ich glaube, diese Butterfly-Geschichte, so heißt die Produktionsfirma, die gehört, glaube ich, mit ihr. Und ich weiß noch, ich hatte mal Drew Barrymore im Interview für Santa Clarita Diet das damals. Ich weiß nicht, ist das Josh Duhamel oder Timothy Oliphant, mit dem sie da irgendwie zusammen agieren?
Beide im Zweifel. Die haben sich, haben sich abgewechselt am Set. Ich weiß es leider auch nicht, aber ja.
Auf jeden Fall. Und ich meine, die waren ja beide schon, haben ja schon beide viel gemacht, aber eben weil die Gelegenheit da war und ich halt mit Drew Barrymore reden konnte, die halt nun mal wirklich Ewigkeiten im Business ist und alle Ups und Downs irgendwie auch schon miterlebt hat, habe ich sie halt gefragt, worauf sie denn so wirklich stolz ist in ihrer Karriere. Mhm. Beziehungsweise so, und ich mir ist bewusst klar, dass ich halt das Wort Stolz da auch eben in dem Moment schon ein bisschen abgeschwächt habe. Hab gemeint, aber ja, was ist so, was sind so die Filme oder die Sachen, an denen sie beteiligt waren, über die sie sich wirklich, ja, wo sie wirklich hinterstehen, wo sie wirklich glücklich darüber sind, dass die entstanden sind oder dass sie jetzt einfach da sind. Und da war wirklich eine Antwort von ihr, ne? Also sie sagt natürlich, klar, E.T. und so ein paar Sachen waren halt natürlich mit dabei, also so ein paar große ihrer Meilensteine. Aber sie hat halt wirklich auch gesagt, Donnie Darko. Dass sie halt Donnie Darko, dass sie dabei mithelfen konnte, Donnie Darko irgendwie ins Licht zu bringen. Und das fand ich schon erstaunlich bei einer Frau, die halt ja wirklich so lange dabei ist und so
weiter. Ja, aber ich glaube schon, also dass es ja auch für sie eine krasse Rolle eigentlich war, weil sie hat sich ja mit Richard Kelly am Set von Charlie's Angels getroffen und da mit ihm dann quasi abgesprochen, dass sie den Film für 4,5 Millionen produziert und dass sie die Rolle von Miss Pomeroy spielt. Und da hat er dann auch nochmal in irgendeinem Video gesagt, wäre sie da nicht reingegrätscht, wäre der Film halt, also er hat gesagt, es wäre irgendwie im Kabelfernsehen auf Stars gelandet oder so. Und das musst du halt auch mal, also dass quasi du unter irgendwelchen Umständen ein Drew Barrymore kommst, die so sagt, ja, 4,5 Millionen und ich spiele auch noch eine Rolle und dann drehst du das ab und dann sind alle immer noch so, boah. Weil sowohl Jack Gyllenhaal als auch Seth Rogen haben ja auf der Rapping Party zum Film gesagt, dass sie keine Ahnung haben, worum es geht und
gut, ja, also ey, Ich musste wirklich, ne, als ich den jetzt geguckt habe, ich hab's null mehr auf dem Schirm gehabt. Ich konnte mich noch an den anderen Assi erinnern, mit dem Donnie ja eigentlich im Clinch liegt, aber dass sein bester Buddy oder der beste Buddy Buddy von dem Schulbully, dass das Seth Rogen war, hatte ich null mehr auf dem Schirm. Und ich guck mir diese Szene an, wenn Donnie in der Schulklasse sitzt und sich dieses Werbevideo von Patrick Swayze anguckt. Und dann gucke ich und denke mir so, das ist, Moment mal, ist das Seth Rogen? Und dann habe ich direkt Letterboxd aufgerufen. Ich so, ach krass, das ist der. Es war sein erster Film.
Ja, ja, klar. Also auch das.
Und dass der aber nicht peilt, worum es in diesem Film geht, ja gut, anhand seiner Szenen verstehe ich das auch.
Klar, aber ich meine, wenn du einen Film drehst, der wird nicht chronologisch gedreht, du bist immer nur bei den Szenen dabei, wo du halt auch mitspielst. Also wenn jemand auf der Rapping Party sagt, ich weiß nicht, worum es im Film geht, ist halt nichts zu sagen. Aber natürlich ist das gut für so einen Mythos und so eine Legendenbildung dann in den laufenden Jahren. Aber da hast du jedenfalls Drew Barrymore als Produzentin am Start, dann sind nach dem Film alle, dann wird er geschnitten, dann merkt man so langsam, puh, das ist hier jetzt nicht so das normale Hollywood-Ding, was sich sofort irgendwie selbst erschließt. Und dann sagt Christopher Nolan, ja, bring den trotzdem mal ins Kino. Also wie oft der Film einfach komplett hätte abkacken können.
Und jetzt die Zeit überdauert hat. Ja. Also, das finde ich eine richtig schöne Ehrung, dass dieser Film jetzt so gesehen, ja, zur Best-of-Cinema-Reihe gehört, wo ja Filme dazugehören, wie eben halt auch, ne, Apocalypse Now oder sonst irgendwas, was sie halt alles schon rausgebracht haben, Fabelhafte Welt der Amelie, Heat und so weiter und so fort. Und, oder Heat, ich weiß nicht, ob sie Heat unbedingt war, aber ich, da sind schon eine Menge Filme dabei. Und dementsprechend freut mich das umso mehr für diesen Film, ja, der halt ja keinen einfachen Weg hatte. Ja. Und der halt dann doch ja seine Spuren bis heute hinterlassen konnte. Denn wir, wann war es? Vor zwei Ausgaben, ne? Hatten wir über Linoleum gesprochen. Ja. Und ey, wenn ein Film Linoleum beeinflusst hat, dann meiner Ansicht nach ganz klar Donnie Darko. Ja. Ey, gerade die Szene, ich habe mich nochmal richtig gefreut, wenn diese Szene kommt, wenn diese Schulkinder aus dem Bus steigen mit Tears for Fears und dann fährt die Kamera durch die Schule.
Das ist die allererste Szene, die wohl gedreht wurde.
Ja, aber ist ja geil.
Ja, aber hat auch in einem Interview gesagt, dass halt auch alle so waren, ja, okay, da kommt der 25-jährige Typ, der unbedingt zu Tears for Fears, natürlich auch keine Songrechte dran gehabt, aber klar, egal, trotzdem mal machen, dann das einfach drehen würde. Er hat auch gesagt, dass das alles schnellstmöglich geschnitten werden musste und so, damit er den Leuten zeigen kann, was seine Vision davon überhaupt war, weil am Set niemand so ganz begriffen hat, was hier jetzt gerade so Plan ist.
Ja, und ich meine, man muss es ja mal sagen, also unmittelbar nach Ansicht des Films hatte ich auch nicht wirklich den Plan. So, ich habe schon irgendwie verstanden, alles klar, es hat hier irgendwas mit Zeitreise zu tun und sonst irgendwas und ein bisschen was wäre, wenn halt, ne? Jetzt so im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, es ist eigentlich, das Leben ist schön in negativ. Oder?
Ja,
ich meine, ja. Weil mir ist halt auch so eine Sache aufgefallen, ich denke mal, das müssen wir gleich nochmal im Spoiler-Talk oder beziehungsweise müssen wir gleich nochmal einen Spoiler aufrufen, aber da habe ich mir gedacht, so cool ist es eigentlich gar nicht unbedingt, wie das jetzt hier ausgeht. Ja, also so viel besser ist es nicht. So, ich kann zwar die Motivation verstehen und ich kann auch verstehen, warum das alles gemacht wird und ich finde es traurig, dass, dass der junge Mann das so sieht, ja, aber wirklich besser ist es meiner Ansicht dadurch nicht geworden.
Nee.
Ja. Aber ich muss nach wie vor sagen, ey, das mag jetzt nicht der kohärenteste oder schlüssig erzählste Film sein. Und vielleicht ist auch hier und da an Effekten oder Tricks einiges angestaubt oder wirkt alles ein bisschen, ja, typisch Anfang 2000er. Und trotzdem, ey, ich war jetzt bei der erneuten Sichtung noch mal richtig fasziniert davon, welche Aura oder welche Atmosphäre dieser Film kreiert. Durch auch so ganz einfache Mittel, wie halt eben, er blendet in Schwarz ab.
Mhm.
Ja, oder er lässt einfach eine Szene irgendwie, er endet sie mittendrin so, ohne dass man eine Antwort kriegt auf die Frage, die vielleicht gerade gestellt worden ist oder auf den Satz, der ja gerade irgendwie gesagt worden ist. So, ne? Also durch einen bewussten Verzicht darauf, den Zuschauer mit noch mehr Informationen zu füttern, als er ohnehin schon hat. Und trotzdem, ich gehe in diesem Film atmosphärisch völlig auf.
Ja, absolut. Also ich glaube auch gerade, weil er manchmal nicht so kohärent wirkt. Also ich finde, dass es dazu kommen wir auch noch, also alle Filme von Kelly haben so eine, also im Nachhinein wirkt es natürlich, oder ist es natürlich einfach, das so ein bisschen auch zu nostalgisch zu verblenden, aber so eine bewusste Unfertigkeit oder so eine, wissen sehr genau, was sie auslassen können.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich ist das so, wo man sich da im Nachhinein dann noch versucht, irgendwie so mehr einen Sinn oder so draus zu machen, als eigentlich beabsichtigt, weil zu den Special Effekten sagt er selber auch, dass er super gern halt den Film nochmal mit heutiger Technik drehen wollen würde. Ich finde, die sind zweckmäßig, so ein paar von diesen, wo Jack Gyllenhaal in dieser einen Szene dann so große Augen hat oder so, wo alles so ein bisschen so LSD-artig verschmilzt, das finde ich halt auch nicht so geil gealtert, aber ey, who cares?
Aber ich meine, das ist ein Effekt, den macht man heute noch.
Ja, eben. Also ich fand ihn noch nie wirklich überzeugend, so wie ich auch immer super unüberzeugend finde, wenn die Leute so die Kamera vor sich geschneit bekommen und dann so rumlaufen, so dass das auch irgendwie so aussieht, als ob sie irgendwie auf der Flucht wären oder auch irgendwie gerade trippen würden, finde ich auch immer super unüberzeugend. Also es ist halt auch einfach dann so ein Stilmittel, was mir halt nicht gefällt. Mir gerade eingefallen von Sachen, die mir auch immer noch nie gefallen haben, seitdem ich sie, glaube zum Trainspotting oder so das erste Mal gesehen habe.
Wie zum Beispiel?
Ja, dass diese Kamera so voreingeschneit wird, sodass die Kamera einen so filmt, wenn man dann so wegläuft, dass das so komisch abgehackt oder so aussieht.
Ach so, die Snorri-Cam.
Ja, genau. Das gefällt mir nicht als Stilmittel.
Nee,
das mag ich nicht irgendwie.
Ja. Ich muss auch sagen, ja, was Kelly dann, sag ich mal, auch im Nachgang sein, ich glaube, er hat dann auch ein bisschen das Problem gehabt, nicht richtig einschätzen zu können, ob die Leute eben das Mysteriöse an diesem Film mehr mögen oder eben vielleicht dann doch diese ganzen Zusammenhänge, die sich ja aus diesem Film ergeben. Ne? Also, dass so vieles halt schon miteinander zusammenhängt und so weiter, weil diese Erklärung mit Tangentenuniversum, die er dann irgendwann mal abgegeben hat, da muss ich auch sagen, das ist wie die Midi-Chlorianer bei Star Wars, ein bisschen too much, also das wollten wir nicht alle wissen, Beziehungsweise das müssen wir
nicht. Ja, das ist, glaube ich, noch so, spätestens wenn wir über so Box reden, das ist, glaube ich, leider so ein, wo ich auch ein bisschen so verstehen kann, wenn man so denkt, ah, irgendwie müsste man es noch reinbringen, weil wer weiß, vielleicht macht man nie wieder einen Film, ich will alles unterbringen, was ich so an Ideen habe. Aber das hat weniger doch manchmal mehr. Also ich hätte es auch nicht wirklich gebraucht, gerade weil es auch recht spät im Film kommt und es ja manche Sachen gibt, wo man so denkt, oh, ich hätte schon ganz gerne eine Erklärung, warum das so ist. Aber bei Donnie Darko habe ich mich nie gefragt, warum das so ist. Nee. Also ist halt wie bei einem Lynch-Film oder so auch. Bei manchen Sachen denkt man so, okay, ich vibe hier so krass mit der Atmosphäre, mir ist mir auch scheißegal, warum das so ist. Ich bin froh, eben, dass es so ist. Und da dann noch so dann zu denken, man müsste was erklären, ist so in einem Debütfilm völlig okay. Aber natürlich sagt es auch mehr über die Stärke des Films, dass das den Film nicht schwächt, als darüber, ob es notwendig gewesen wäre.
Zumal der Film ja dann auch, und das ist dann ja wieder auch wieder so ein Ding, ne? Ich meine, wir reden hier von vom Jahr 2001, aber der Film gibt einem dann ja schon an echt diversen Stellen zu verstehen, auf welcher Seite er steht. Mhm. Ne? Also politisch wird immer klar, okay, der Vater ist Republikaner, aber das findet der Film selbst gar nicht so cool. Mhm. Beziehungsweise das findet man im Film gar nicht so cool. Patrick Swayze mit seiner, sag ich mal, Motivationsguru-Rolle. Ey, auch ein geiler, also wirklich ein geiles Casting, ja, in dem Sinne. Ne? Du hast hier die Kultfigur des tanzenden.
Ja, eben, also auch jemand, der Rebels so krass gegen sein Image anspielt.
Ja.
Was auch jetzt, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, jetzt würden so Agenten sagen, mach das auf keinen Fall. Du kannst nicht so einen Pädophilen irgendwo spielen, davon erholst du dich nie wieder.
Ja. Und Drew Barrymore, dass der einstige Kinderstar, der jetzt angehenden Kinderstars erzählt, also worauf sie achten sollen oder worauf es ankommt im Leben, als Lehrerin, also das fand ich alles echt cool. Dann hier auch die, was ich auch wieder vollkommen vergessen habe, ja, dass Mary McDonald die Mutter spielt, ja. Ja, ich meine, die Frau hat auch schon so viele Sachen gemacht, ja. Mhm. Und ich meine, ich kenne sie spätestens, seit der mit dem Wolf tanzt, so, mhm, ja. Und ja.
Ja, Holmes also, Osborne als der Vater, den finde ich mega. Der kommt
ja gut, halt der taucht ja auch dann in allen anderen.
Der ist ein, und spielt auch immer so eine Republikanerfigur, genauso wie, also das sage ich später noch gleich was dazu, wie auch alle Filme von Richard Kelly immer in einem Wahljahr spielen. Ja. Also auch da, diese politische Botschaft ist ihm ja gar nicht, also gut, bei Southland Tales schon wichtig, aber ansonsten nicht so sehr. Aber ich finde, seine Filme sind auch immer auf so eine angenehme Art und Weise politisch, ohne dass man so wirklich sich tief damit auseinandersetzen muss. Also Donnie Darko spielt 1988 und das ist ja gerade so ein bisschen dieser Übergang zwischen, also wo dann Jimmy Carter irgendwie übergeht. Und ich glaube, gegen Ende hört man das halt auch noch, als sie da im Auto irgendwann fahren.
Ja.
Und das war
dann. Also ich weiß, man sieht ja noch einmal
die Quatsch, diese Debatte. Nein, ich habe mir meine Notizen bin ich bei The Box schon reingerutscht. Das ist völliger Bullshit, okay, was ich erzählt habe.
Weil man sieht ja die Debatte zwischen Bush Senior und Dukakis, ne?
Naja, und man sieht auch dann, also dieses, weil er hat ja Halloween 88 so als Dreh, also als Zeitpunkt ausgewählt, wo die Handlung spielt, bei Donnie Darko. Und das war so kurz vor der Wahl von Bush, was halt quasi ja so die Reagan-Ära beendet hat.
Ja. Aber dann halt trotzdem republikanisch geblieben ist.
Ja, ja, klar. Aber das war damals noch nicht so schlimm wie heute. Und in Southland Tales gibt es ja dann auch die ganzen Seitenhiebe dann auf Bush. Also wo er quasi so an das, was er da politisch vorbereitet hat oder was er da eher noch so als, ja, so ein bisschen als Zeitkolorit genommen hat, wird dann bei Southland Tales schon deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt.
Ja. Und dann, wie gesagt, gibt er uns Nerds dann natürlich dann auch zu verstehen, dass er einer von uns ist, ne? Wenn dann die Eltern hier Stephen King lesen, ja, und sie dann in Tanz der Teufel irgendwie gehen, ins Kino gehen und so weiter. Also, ey, Donnie Darko hat wirklich viele, viele, wie soll man sagen, Hitmarker getroffen, so damals, als ich den gesehen habe. Da war wirklich eine Menge drin und dieses Mysteriöse und so weiter. Also ja, ich gebe dir recht, dass diese Teile der Erklärungen, die der Director's Cut abliefert, brauche ich nicht. Aber die waren damals halt auch
nicht so. Aber sie sind halt auch nicht unnötig. Also es ist nicht so, dass man so denkt, brauche ich nicht, sondern ah, okay, hiermit validiert sich das, was ich eh schon mir so zusammengereimt habe.
Ja.
Also das ist schon smart gemacht, dass man sich nicht ja nicht bei der Hand genommen fühlt, sondern einfach so denkt, okay, hier gibt's noch so ein bisschen, ja, was so landläufig dann auch irgendwie so als Lore genannt wird oder so, also dass man so denkt, okay, hier sind noch ein paar ganz schöne Details drin, diese eingeblendeten Texttafeln, finde ich, machen es auch irgendwie noch ein bisschen mythischer, aber ja, notwendig sind sie nicht, aber es hätte auch schlimmer kommen können.
Genau, und hinzu kommt ja dann, dass dieser Film, und das ist auch wieder so ein kurioses Ding, ne? Der Song, dieses Mad World Cover, ja, was ja auch nur im Film gelandet ist, weil sie die Rechte für einen anderen Song nicht bekommen haben, ist dann nochmal ein richtiger Chart-Hit geworden. So. Also das war ja sogar hier in Deutschland ein Chart-Hit. Aus einem Film, den keiner zur Notiz genommen hat, im Kino, ja, und der sich irgendwie über ja die Videotheken hat verbreitet, ja, also verbreitet wurde so, ja. Und das fand ich halt auch so erstaunlich. Weil ohne diesen Song, also ohne den Film, meiner Ansicht nach, wäre dieses Cover nicht so bekannt geworden.
Ja, glaube auch, dass das. Also es wäre ja gar nicht entstanden. Also es war ja irgendwie so, dass Bono von U2 dann Gary Jules gefragt hat, quasi als Gefallen, ob er das machen kann. Also der Song würde einfach gar nicht existieren.
Ja.
Und nochmal zum, weil es klingt jetzt so ein bisschen so, als ob wir den Director's Cut jetzt trotzdem natürlich geringer schätzen würden als die Kinofassung. Aber natürlich ist es auch klar, wenn jemand zum, also wenn ein Studio zum Regisseur geht und so sagt, hey, willst du nochmal einen Director's Cut machen? Dass der dann natürlich sagt, klar. Und natürlich auch was möglichst anderes macht, als einfach nur 2, 3 Einstellungen zu verändern. Also, dass er quasi nochmal 20 Minuten von dem Material, was er da am Start hat, unterbringt, ist ja nachvollziehbar. Deswegen ist das schon auch völlig Verständnis, warum der Director's Cut so deutlich abweicht von der Kinofassung.
Und dann halt auch nochmal, ne, noch hinzugefügt, halt einfach mit Mitte 20.
Ja. So. Und er hat ja auch mehrmals gesagt, also auch nach The Box hat er es gesagt und nach Southland Tales, dass eins seiner größten Ziele als Regisseur ist, zu lernen, nicht so viele überflüssige Minuten zu drehen. Aber er sagt dann auch so, ja, aber er hat auch gesagt, dass er noch nie den Luxus hatte, Nachdrehs machen zu können und er sich dann so denkt, okay, was du drehen kannst, drehst du. Also solange du hast 6, 7 Wochen, wo du machen kannst, da sind halt alle am Starten, dann drehst du halt einfach, weil The Box hat halt auch 50 Minuten Material sind rausgeschnitten worden.
Und ja gut, ja, aber also es ist, und er ist immer noch zu lang.
Ja, oder zu kurz, das ist halt immer so der Punkt, wo ich immer so, wenn ich denke, ich sehe einen Film, der zu lang ist, der mir aber trotzdem gehetzt vorkommt, denke ich immer so, pff, vielleicht ist der Film auch einfach zu kurz, aber dann würde ich wahrscheinlich noch mehr leiden, aber ich glaube, so eine 150-Minuten-Fassung würde so Box schon ganz gut tun, um alles halbwegs, ja, was man anfängt, auch irgendwie auszuerzählen oder so eine gewisse Schwere reinzukriegen. Weil, um mal die Überleitung auch gleich zu machen, weil du ja den Knopf gerade gedrückt hast auf der Box, den Überleitungsknopf.
Ja, ich würde aber tatsächlich, bevor wir auf eben auf die beiden, sag ich mal, Regiearbeiten von ihm noch eingehen, die er danach gemacht hat, würde ich einmal kurz abhandeln, das, was er halt nebenbei jetzt noch so ein bisschen sowohl produziert als auch eben geschrieben hat. Denn nach Donnie Darko wurde ihm das Drehbuch von Domino anvertraut. Mhm. Ein, ja, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen Biopic, aber ja, sagen wir so, eine auf der wahren, also auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte über ein Topmodel, das zur Kopfgeldjägerin geworden ist, inszeniert von eben Tony Scott. Hm. Mit, wie war das, Keira Knightley in der Hauptrolle, Mickey Rourke war mit dabei, die schauspielerische Nullnummer Edgar Ramirez und noch eine Menge andere Leute. Aber ihr merkt gerade, er ist dann, also sowas wie Edgar Ramirez ist dann halt leider auch mit ein Grund, warum ich diesen Film nie so wirklich mochte. Beziehungsweise Domino war für mich ein weiterer Tony Scott-Film, in dem am Ende 3 oder 4 Parteien aufeinandertreffen, die alle eine Rechnung mit der Hauptfigur offen haben oder irgendwie mit der Hauptfigur verbandelt sind. Aber anstatt sich auf ihre Wut auf ihn oder auf die Hauptfigur zu konzentrieren, ballern sich alle über den Haufen. Mhm. Ja, und das fand ich dann alles schon nicht mehr so gut. Und ich muss auch sagen, ja, Scotts Inszenierungsstil war auch mal eine Zeit lang echt anstrengend. Gerade so die Zeit rum, Mann unter Feuer, ja, Domino, weiß ich nicht, Déjà-vu würde ich auch sagen, Staatsfeind Nummer 1 auf jeden Fall. Das waren so hyperaktive Filme, die ich nicht so wirklich, also Mann unter Feuer fand ich da noch am besten, weil ich da halt auch einfach Denzel Washington als gnadenlosen Killer und die ganze Gewalt da drin, die hat mich halt damals auch echt angesprochen. Mhm. Aber ich fand auch, der Film war halt mit seinen ganzen, wirklich mit diesen ganzen Inserts, mit diesem ganzen Schnittgewitter, was er da teilweise gemacht hat, mit diesen verfremdeten Bildern und so. Ja, ich weiß, es sind die Scott-Brüder und denen geht's immer um das Maximum an Wirkung, also an optischer Wirkung. Aber ich fand das doch bei diesen Filmen auch echt manchmal too much. Und da gehörte Domino auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Ich fand mit die Entführung der U-Bahn Pelham 123 hat er sich dann wieder ein bisschen beruhigt so. Also das fand ich eigentlich ganz okay, dass der Film mal wieder inszenatorisch ein bisschen entspannter war. Und spätestens Unstoppable, den ich richtig gut finde, da hat er das ja völlig sein lassen. Also da hat er ja wirklich sich aufs Effektivste und Essentiellste beschränkt. Mhm. So. Aber halt Domino war halt noch eins dieser, ja, Schnittgewitter-Filme.
Wirkt echt wie ein ganz, also wenn man irgendwie den Leuten klar machen will, warum es teilweise in den Video, also das waren ja Filme, die man auch nur in der Videothek dann irgendwie ausgeliehen hat, weil sie in der kleinen Stadt gar nicht im Kino liefen, dann irgendwie sagen will, warum es da teilweise irgendwie schwierig war oder warum man teilweise dann auch eher so ein Steven Seagal oder Dolph Lundgren Direct-to-VHS-Film vorgezogen hat, anstatt sowas, ist, glaube ich, Domino echt ein gutes Beispiel.
Ja, ja, also genau, du sagst es, ne? Also da hat man irgendwie, klar, den vielleicht anspruchsvolleren Film, eine wahre Geschichte, die vielleicht natürlich hochgejazzt wird, so, aber ja, in seiner Art und Präsentation halt doch schon ein bisschen anstrengend.
Es war halt echt ja anstrengend, ja, das ist schon, aber nicht das Gute anstrengend.
Ja, und dann weiß man halt bei einem Steven Seagal oder Van Damme-Klopper halt, wo man ist, so, ne? Also da kriegt man genau das, was man erwartet und ja, ist auf der sicheren Seite.
Ja.
Das darfst du eigentlich auch keinem erzählen.
Nee, aber ich weiß auch noch, dass das Domino kam ja auch, glaube ich, in der, wann kam der raus? Habe ich da noch eine Videotheke, aber ist ja 2003? 2005, ne, habe ich nicht mehr in der Video, da habe ich auch in Berlin schon gewohnt. Ja, aber trotzdem, ich habe auch ganz schlechte Erinnerungen an diese Zeiten, auch an diesen Film.
Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was da an Kelly-Merkmalen irgendwie hervortreten sollte. So, also ich glaube auch, selbst wenn es da irgendwelche Merkmale oder beziehungsweise Eigenheiten von Richard Kelly in dem Skript gab oder gibt, dann werden sie von jemanden wie Tony Scott, einem, ich sage jetzt mal, Regie-Berserker, werden die wahrscheinlich auch dann echt komplett abgeschliffen und glattgebügelt und irgendwie, sag ich mal, dem untergeordnet, was man selbst halt präferiert und machen möchte. Ist ja legitim, kann er ja machen, es ist Tony Scott. Aber ja, ich glaube, bei einem wie Tony Scott hast du halt weniger Chancen, irgendwelche Trademarks zu entwickeln oder zu zeigen, wie bei anderen Regisseuren.
Ja, und ich glaube schon allein die Tatsache, dass Richard Kelly der fünfte Autor war, der an dem Film rumwerkeln durfte. Also die Legende sagt, dass Scott von Kellys Vorstellung in Bezug auf die Story begeistert war. Aber kann halt auch sein, dass ihm das Studio mal gesagt hat, dass er jetzt besser mal begeistert ist von irgendwas.
So, hier Toni, wir hatten jetzt vier Leute, jetzt komm, mach mal einen Pott zu.
Ja, eben, und dann war halt auch noch, dass Scott irgendwie das Angebot gemacht wurde, einen anderen Film umzusetzen, nicht Mann unter Feuer. Dann war Domino weiter in der Entwicklungsphase und Domino enthält ja sogar auch ein paar gestalterische Elemente und auch Musik aus Mann unter Feuer. Also das ist auch was irgendwie auf so in so einer Größenordnung eigentlich auch gar nicht sein dürfte eigentlich, aber es ist so und ja.
Ja.
Und dann ging es halt weiter, ja.
Und dann springen wir noch einmal nach ganz ans Ende seiner bislang, sag ich mal, Filmschaffen-Karriere.
Ja,
denn er war dann noch Produzent von einem Film namens Operation Endgame, der auch wirklich komplett untergegangen ist. Dabei spielen da ja doch einige bekannte Nasen mit. Also ich habe mir den Film schon auch angeguckt, weil mich das interessiert hat, worum es da geht. Ja, weil es da geht um so eine Art Untergrund, Labor ist falsch, also ein unterirdisches Büro, in dem zwei verschiedene Geheimorganisationen oder Parteien hocken, die über die Geschicke der Welt irgendwie entscheiden. Und es gibt einen Chef, der quasi beide dirigiert, der sogenannte Devil, und der stirbt. Und deswegen wird diese ganze Anlage abgeschottet und wird irgendwann halt oder soll sich irgendwann selbst zerstören, was halt zu einer Art Amoklauf oder nee, nicht Amoklauf, aber zumindest zu einer Art Ausnahmezustand unter den ganzen Agenten, Angestellten und so weiter der unterschiedlichen Lage führt. Und ey, ich meine, wer ist dabei? Zach Galifianakis, Adam Scott, Maggie Q, Ving Rhames, Alan Barkin, Bob Odenkirk, Rob Cordray, ja, Jeffrey Tambor. Da sind schon echt eine Menge Namen am Start.
Das ist eine Menge Namen, wegen denen man einzeln betrachtet keinen Film gucken würde.
Nee.
In der damaligen Zeit. Also jetzt inzwischen ein paar. Aber es ist auch so, diese Filme, die so vollgestopft sind mit Leuten aus der damaligen zweiten Reihe, die man aus heutiger Sicht, wo man so denkt, krass, wer da alles mitspielt. Aber damals hat man sich das halt irgendwie nicht so gedacht.
Naja, ich weiß nicht. Also doch, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das waren, ja ich meine, jetzt wird natürlich ein Bob Odenkirk und so weiter, die würden natürlich mehr ziehen. Aber diese Ensemble-Filme, die, sag ich mal, Direct-to-DVD oder ja, Direct-to-Video gegangen sind, wo halt schon irgendwie paar namhafte Leute dabei waren, die man ja aus irgendwie den großen Filmen her kannte, die haben mich schon immer ein bisschen, also schon immer gereizt. Und der Justman ist ja auch mit dabei. Also das sind einfach die Leute, also und gerade, also für mich der eine der eine der größten Reizfaktoren war Rob Cordray, weil den fand ich zu dem Zeitpunkt echt lustig. Ich mag den ja auch in hier Hot Top Time Machine, finde ich den ja großartig so. Und deswegen hat mich ziemlich viel interessiert, was der halt gemacht hat, weil er halt immer wieder solche Sachen gemacht hat. Und Sam Levinson hat den mitgeschrieben, ne?
Er ist schon wild, ja.
Und naja, aber er ist halt sang- und klanglos untergegangen. Er wurde auch von der Kritik echt zerrissen, glaube ich. Er hat wirklich nirgendwo sehr gut weggekommen. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand es jetzt nicht so schlimm.
Nee, schlimm ist das nicht. Und ich glaube auch dieses, dass man, wenn jemand als Erstlingswerk sowas wie Donnie Darko macht, wird man, glaube ich, alles, was die Leute danach machen, ganz anders wahrnehmen, als wenn er als Einstiegsfilm irgendwie einen ARD-Degeto-Fernsehfilm gemacht hätte.
Genau.
Aber vermutlich will er halt einfach mal Drehbuch ausprobiert haben, wie das so ist, an so einer 60 Millionen Dollar Produktion irgendwie mit einem großen Major und dann mit Tony Scott was zu machen und auch mal einen Film zu produzieren. Also vielleicht hat er einfach nur Erfahrungen gesammelt, wo wir jetzt so versuchen, irgend so einen großen Masterplan drin zu erkennen.
Wobei ich ja sagen muss, dass ich finde, hier dieses Ding, zwei Geheimorganisationen in einem unterirdischen Bürokomplex, die über die Geschicke der Welt, sage ich mal, entscheiden oder die Geschicke der Welt lenken, das ist schon Kellys
da
Ding.
Da ist schon so, wieder, ne? Ein bisschen was so von ihm zu finden, klar.
Genau. Und damit wären wir dann halt einfach bei Southland Tales. Weil ja, ey, Operation Endgame, wirklich, es ist kein toller Film oder es ist kein besonderer Film. Ich habe ihn, wie gesagt, problemlos mir reinknuspern können. Er geht dann halt auch nur 87 Minuten so. Also dementsprechend war das jetzt auch nicht die allzu viel Zeit, die ich da aufgewendet habe im Vergleich zu ja eben seinen richtigen Film. Wie eben Southland Tales, den ich aber trotzdem nach wie vor gerne in der Version gesehen hätte, in der er damals in Cannes aufgeführt worden ist. Das war ja eine richtig lange Fassung. Und die hat's halt nie zu uns geschafft oder generell irgendwohin. Also zumindest habe ich nicht davon gehört, dass es nochmal einen Director's Cut davon gab. Oder?
Wäre mir jetzt auch neu.
Ja.
Und ich habe jetzt gestern nach Raubkopien gesucht. Nee, ich habe gestern nochmal geschaut, ob vielleicht irgendwas mal, dass man es nicht mitbekommen hat, weil ich halt auch nicht weiß, wie Medien über sowas berichten würden, wenn was offensichtlich nicht offiziell zu existieren ist, dann wirklich irgendwo zu haben ist. Deswegen habe ich nochmal irgendwie gestern geschaut, aber es ist halt, also wird wahrscheinlich auch nie wieder auftauchen. Vielleicht gibt es die Kopie gar nicht mehr, vielleicht wurde die nie wirklich digitalisiert oder so, oder halt in irgendeiner Form digitalisiert, wo man sie einfach zur Verfügung stellen könnte, weil ich gibt so ein DCP, man weiß es nicht.
Ja. Ey, wäre aber geil. Also ich hätte Bock drauf. Aber wenn ich denke, wenn ich jetzt lese, es sind nur 20 Minuten. Ja, naja. Ja, es war eine große Sache, die er da, sag ich mal, vorgehabt hat. Ich habe keine offizielle Inhaltsangabe jetzt hier gerade gefunden, deswegen lese ich einfach mal kurz die von Blickpunkt Film vor, die da lautet: Nach einem atomaren Anschlag steht es mit den Energievorräten der USA nicht zum Besten. Da taucht der seltsame Wissenschaftler Baron von Westphalen auf und offerierte den Amerikanern eine revolutionäre neue Technik. Zur gleichen Zeit gilt der Actionfilmstar Boxer Santoros zur Beunruhigung seiner Frau, der Senatorentochter, offiziell als vermisst. Dabei befindet sich Santoros in der Obhut eines hellseherisch begabten Pornostars und geht, um für seinen neuen Film zu recherchieren, mit einem scheinbar echten Riot-Cop auf Streife. Ja, finde ich ganz gut zusammengefasst, muss ich sagen.
Ja.
Und falls ihr euch jetzt wirklich fragt, was das erzählt der Film oder beziehungsweise darum geht's in diesem Film, ja, darum geht's. Es geht aber auch noch um einiges mehr. Es geht noch um halt eben eine Droge, die aus dieser revolutionären neuen Technik, die Baron von Westphalen da präsentiert, sag ich mal, erzeugt wird. Es geht um Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren und eben auch für gewisse Dinge missbraucht worden sind. Es geht um die Bibel. Ich sag's mal so, es geht um die Bibel. Und natürlich geht's halt auch um, und das hat mich ein bisschen gewundert, es gab in Donnie Darko schon so eine Szene, da ist Donnie, glaube ich, unter Hypnose und erzählt seiner Psychiaterin so ein paar Sachen, die auch relativ vulgär sind, wo ich mir gedacht habe, ja okay, bei dem Teenager passt, dass der irgendwelche lüsternen Fantasien hat, die er sich nicht traut auszusprechen oder auszuleben, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Hier bei Southland Tales hat es mich dann doch schon ein bisschen irritiert, wie sexuell oder sexualisiert dieser Film ist. Ja, ich meine, das kann dir natürlich schnell passieren, wenn du zum Beispiel bei Link castest. Aber nee, trotzdem, ich fand es schon ein bisschen sehr krass auf das Thema Pornografie und Ausleben sexueller Neigungen irgendwie ausgelegt. Also das wurde, oder beziehungsweise das wurde sehr oft thematisiert und ich habe nicht ganz verstanden, warum.
Ich glaube, wenn ein Film, der in Los Angeles spielt, muss der irgendwie so diese Bezüge haben. Also er hat halt auch mal über die Stadt gesagt, dass ihm da alles, was da passiert, irgendwie so transaktional vorkommt. Also als ob alles irgendwie auf so, also du gibst mir was, ich geb dir was, drauf hinausläuft. Und vielleicht fehlt einem da so ein bisschen der Zugang, weil du warst ja wahrscheinlich, warst du schon mal in L.A.?
Ja.
Ja, und ich auch, aber halt so 3 Tage oder so. Also man kommt in diese Stadt rein, ich finde es ganz furchtbar und ich finde L.A. auch eine ganz furchtbare Stadt und ich würde auch schon sagen, dass da eine besondere Aura herrscht, aber besonders sexy habe ich mich da halt nicht gefühlt.
Also das Oberflächliche, das was der Film ja auch, und da muss man mal sagen, Southland Tales ist ein Film, der war, also schon, ich meine klar, der ist krude, der ist durcheinander, der ist völlig überambitioniert, aber ich sag mal so, für das Jahr 2012 schon recht wegweisend, beziehungsweise vorhersehend.
Ja, auf ne? so eine bittere Art und Weise, also dass es im Kern ja eigentlich um Fake News geht, wie die halt instrumentalisiert werden von politischen Lagern, das.
Ja, oder wie die Deutungshoheit.
Ja.
Immer weiter an Wert verliert, wenn halt dann zum Beispiel Pornostars über politische Diskussionen, also über politische Themen irgendwie diskutieren. Ja. So. Also da wird halt schon echt eine ganze Menge Streaming, Internet und ja, was du gesagt hast, Fake News Kultur vorweggenommen zu einem Zeitpunkt, als es noch überhaupt kein wirkliches Thema war.
Ja
2008.
Das ist geil, also ich meine, das
Dark Knight hat es auch gemacht.
Ja. Okay. Ja, aber das war vor dem ersten iPhone und so. Also wir kriegen jetzt halt wie so Opas oder so, aber es ist halt schon krass, wie wenig da überhaupt existiert hat und wie leider sehr naheliegend, wenn man mal so filmische Übertreibung außen vor lässt, dass alles irgendwie ja doch schon relativ ins Schwarze getroffen wurde.
Ja.
Also dass jetzt halt ein Reality-TV-Star im Lager der Republikaner zu Präsident geworden ist und vielleicht auch wieder wird. Und diese ganze Verschwörungstheorie mit Hillary Clinton und ihren E-Mails und dem ganzen Kram. Also eigentlich ist es nur ein Remix der Themen, die irgendwie in Southland Tales vorkommen.
Und ich finde, zwischen einem Baron von Westphalen und einem Elon Musk ist jetzt auch nicht mehr so viel Abstand, ne? Also.
Ja, nur, dass Elon Musk halt Raketen ins Weltall schickt und keinen Zeppelin hat. Also
ja, sonst. Aber halt, ne, sich halt auf beide fokussiert oder haben sich halt, sag ich mal, in der Forschung einer neuen Technologie oder in einem neuen Energiesektor breit gemacht und hervorgetan so.
Ja.
Also, da sind schon echt eine Menge Parallelen. Ich war echt überstaunt.
Diese Brain-Implantate, die halt an das, was die Droge hier machen soll, eigentlich auch nahezu rankommen von den Sachen, die gemacht werden sollen damit. Also es ist schon jetzt natürlich auch nicht so unglaublich visionär, sich auszudenken, wie wohl die Zukunft so werden könnte. Aber wenn es nicht so wenig Leistung erfordern würde, wird es ja 30 Filme geben, die so wären. Aber dass man quasi nur Southland Tales hat und noch den Film, wo ich immer den Namen nicht aussprechen möchte, Idiocracy. Ach, guck mal, ging ja ganz gut. Ja. Idiocracy. Das sind ja so die einzigen beiden Filme, die zum damaligen Zeitpunkt nicht als besonders gut empfunden wurden, die sich aber so krass hartnäckig halten und mit der Zeit auch irgendwie immer besser werden, beziehungsweise wo die Schwächen immer weiter hinter, die Schwächen immer weiter in den,
In den Hintergrund rücken,
danke. Die Schwächen in den Hintergrund rücken und dann die Stärken so in den Vordergrund rücken, weil man immer wieder ihnen attestieren muss, das ist schon irgendwie visionär, wie da so die Zukunft gesehen wird, weil so satirisch, wie sich's damals angefühlt hat, ist es leider gar nicht mehr.
Nee, es ist wirklich leider nicht mehr so satirisch. Es ist mir jetzt auch gerade, als ich den Film wiederholt habe, es ist mir echt nochmal aufgefallen. So. Ich meine, der Film ist nach wie vor, ne? Die Effekte, sieht alles nicht so cool aus, obwohl
er hat ja auch gesagt, sie hatten keine Zeit, noch Effektarbeit zu machen.
Ja, ja. Obwohl ich Kelly schon zugute halten muss, dass er versucht, diese schlechteren Effekte oder die Effekte, die halt nicht so aufwendig vielleicht bearbeitet werden konnten, dass er die halt noch echt gut versucht zu kaschieren. Ja. Also er gibt sich Mühe, dass das Ganze doch schon ein bisschen wertiger aussieht, als es die Zeit vielleicht zugelassen hat, die sie zur Verfügung hatten. Man muss dazu sagen, der Film hatte Premiere in Cannes. Du hast einen Film gemacht wie Donnie Darko, der plötzlich nach all den Jahren zu einer richtigen Benchmark geworden ist, gerade im Mystery-Kino, im Coming-of-Age-Kino und so weiter, der halt wirklich eine Bedeutung für viele Leute hatte, für eine ganze Generation hatte schon. Also ich muss sagen, ich habe Donnie Darko sehr breit wahrgenommen. Und dann ist dein nächster Film, der startet dann in Cannes. Und du hast die Ambition zu sagen, dieser Film, das sind nur drei Kapitel aus einer neunteiligen Saga. Und die ersten drei Kapitel, die muss man sich als Comic online auf einer Webseite erstmal durchlesen, damit man versteht, worum es in dem Film eigentlich geht. Das ist so tollkühn, mit dieser Nummer in Cannes antreten zu wollen, dass das, also wirklich, das kann doch nur scheitern. Ja. Also es gab doch keine andere Option, als dass das irgendwie in die Hose geht. Und dann
ich auch glaube, viele wollten ihn auch scheitern sehen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Also das, und dann kommt noch so ein Film, wo wirklich der einen schon auch auf dem richtigen Fuß erwischen muss, weil er, also alle Kritik gegen den Film vorgebracht wird, ich kann ihn nicht dagegen verteidigen, aber alle Stärken, die da drin zu sehen sind, sind ja unbestritten einfach da. Und wenn du dann aber so denkst, boah, der hat mit 25 ein Meisterwerk gemacht, ich will hier mal beim zweiten Film kritischer sein, als vielleicht notwendig wäre, wenn es einfach nur der zweite Film von irgendjemandem wäre, das findet sich halt auch so in der Reaktion irgendwie auf den Film wieder.
Ja, wozu man auch noch sagen muss, ne? Also ich glaube, Kelly war dann halt so, das war der Startschuss für eine, ich denke mal jetzt schon ganze Riege an Regisseuren, die wir inzwischen kennen, die ähnlich verfahren haben, ne? Also die beziehungsweise ähnlich gedacht haben, okay, jetzt ganz oder gar nicht oder wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, aber wir haben einen Darren Aronofsky, der das immer wieder geschafft hat, groß ambitioniert zu scheitern, um dann wieder zurückzukehren und was Kleineres zu machen. Wir haben jetzt einen, da sind wir halt auch mal gespannt, ne, einen David Robert Mitchell, der mit It Follows einen echt guten Fußabdruck hinterlassen hat, mit Under the Silver Lake dann aber halt erstmal
ein bisschen. Ja, das ist ja so sein Southland Tales.
Genau, irgendwie. Southland Tales. Aber wir haben auch einen Ari Aster, der halt zwei Filme mit gemacht Bo hat. Mit
Bo is Afraid sein Southland Tales gemacht
hat. Genau, und der dann halt mit Bo is Afraid, sein Schicksal herausgefordert hat. So. Also ich glaube, da gibt's eine ganze Menge Beispiele inzwischen, die halt, ich denke mal, vergleichbar sind eben mit Richard Kelly, der da meiner Ansicht nach einer der ersten war.
Ja, und was man ihm halt auf keinen Fall vorwerfen kann, ist einfach nur Donnie Darko 2 gemacht zu haben.
Genau.
Also sich einfach, also du bist 25, die ganze Filmwelt guckt auf dich. Also ich würde sagen, außer Tarantino nach Pulp Fiction hatte, glaube ich, niemand einen ähnlichen Erwartungsdruck wie er, finde ich, was so
zu vom dem nächsten Zeitpunkt.
Film, zu dem Zeitpunkt, ja. Würde mir jetzt niemand einfallen, der da irgendwie so eine Erwartungshaltung gerecht werden musste. Beziehungsweise nicht gerecht werden musste, sondern von ihm erwartet wurde, dass jetzt das nächste noch krassere Ding einfach kommt.
Und ich kann mir dann auch schon vorstellen, ne, dass dann auch Kritiker da sind, die das halt dann noch in, also in dem richtigen, die dann halt in dem richtigen Lebensabschnitt ihrer Karriere als Filmkritiker sind, die dann sich halt denken, okay, da hat er dann Donnie Darko gemacht, ne? Und naja, ist schon so ein bisschen Lost Highway in für die Kids so, ne? Oder für die Teenies so. Und dann kommt er jetzt mit Southland Tales daher und am Ende denkst du halt so, ja, wenn jetzt David Lynch mal Mulholland Drive nicht schon 2001 gemacht hätte, dann, ja, weiß ich nicht. Also du kannst einmal Lynch kopieren, aber zweimal wird vielleicht ein bisschen zu viel. So, ne? Also das ist dann auch wieder so eine Sache, ja, in welchem Zeitraum, mit welchem Zeitgeist kommt so ein Film raus? Und ja, Southland Tales war da halt einfach entweder also seiner Zeit weit voraus oder halt natürlich viel zu viel dem Zuschauer zugemutet.
Ich meine, ich zitiere kurz den Spiegel am 22. Mai 2006, dass das vielleicht Erschreckendste an dem Trash-Klamauk ist, dass sich die Organisatoren in Cannes nicht zu blöd sind, den Wettbewerb zu zeigen. Also da ist schon ein bisschen Agenda dabei und natürlich kann man sagen, okay, das ist Trash-Klamauk, aber ich finde halt auch, dass man, ja, wenn man sowas sieht und merkt, okay, das ist ein überambitionierter Film, der komplett gegen die Wand gefahren ist, also in der damaligen Wahrnehmung, dass man da trotzdem eher so eine Achtung oder Respekt davor hat, dass was probiert wurde, was vielleicht in der eigenen Wahrnehmung nicht so hingehauen hat. Also ich finde, man muss schon immer richtig abgeturnt von irgendeinem Film sein und auch mit der Ideologie oder so nicht zufrieden sein oder nicht einverstanden sein, um irgendwas Kacke zu finden, wo man so denkt, das hat hier überhaupt nicht funktioniert, aber was man dem Film nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht probiert hätte, mal irgendwie was anderes zu sein.
Genau. Oder halt nicht nochmal auf das zu vertrauen, was er schon vorher gemacht hat. Obwohl vieles davon drinsteckt. Ne? Also es gibt auch hier wieder sehr viele schöne Plansequenzen oder Montagen, die diesen Geist, diesen träumerischen Geist atmen, den auch schon Donnie Darko ausgezeichnet hat. Ja. Und du hast es mir, wir hatten es ja schon per WhatsApp, du hast es mir geschrieben, diese Szene, ich habe da jetzt nochmal extra drauf geachtet, wenn sie halt in dieses Haus von, was ich auch wirklich erst nochmal wieder realisieren musste, von Amy Poehler gehen. Ja, und dann laufen sie durch den Garten und ich glaube, ja, das ist Moby.
Ja.
So eine relativ kurze Szene.
Ich weiß nicht, warum die so krass wirkt, aber jedes Mal, wenn ich die sehe, kriege ich Gänsehaut und ich denke so, was ist denn hier jetzt gerade so? Also, dass das so, natürlich Moby-Musik immer guter Garant für irgendwie Gänsehaut, aber sie laufen so und dann, wie die Kamera sich bewegt, wie sie sich bewegen, dann zieht der eine noch so irgendwie die Waffe. Mega.
Ja. Und meine Lieblingsszene halt immer wieder, ich finde es auch jetzt, habe es mich auch sehr gefreut, die wieder zu sehen. Vor allem habe ich mich gefreut, mal wieder zu realisieren, in welchem Kontext diese Szene eigentlich kommt. Und es ist ja dann halt, wenn Justin Timberlake irgendeinem, Lou Taylor Pucci, wenn er da irgendwie Lou Taylor Pucci diese Droge verkaufen möchte und sich dann selbst noch so einen Schuss setzt. Und ja, das ist dann so gesehen sein Rausch. Zusammen mit dem The Killers Song, den ich sowieso liebe, den ich richtig gut finde. Das ist einfach eine herrliche Szene, die ja eigentlich auch keine richtige Bewandtnis in dem Film hat. Es ist so gesehen einfach ein Drogenrausch, der mir mittendrin gezeigt wird. Aber sie macht diesen Film meiner Ansicht nach nochmal ein Stück besonders. Und das ist dann so auch meiner Ansicht nach, wo mir dann halt nochmal bewusst wird, dass hier Kelly schon so ein bisschen immer auf den Pfaden von David Lynch wandelt. Ich meine, was ich auch nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte, aber er packt ja am Ende sogar echt noch Rebecca Del Rio in diese Zeppelin-Veranstaltung rein, die dann halt die amerikanische Nationalhymne singt. Also mehr Verweis auf Lynch kannst du eigentlich nicht machen. Wobei ich mir gedacht habe, die arme Frau, ne? In Mulholland Drive fällt sie so da auf diese Bühne, dass Lynch ihr mal wirklich ganz kurz komplett unter den Rock filmt, glaube ich. Also zumindest die Kamera halt direkt unter ihren Rock filmen kann. Und hier bei Southland Tales, keine Ahnung, warum steckt sie in einem Kostüm drin, was ihr Dekolleté so in die Höhe quetscht, wo ich auch gedacht habe, ey, also Richard, meinst du wirklich, dass das so sein musste? Ja. Ey, und dann der Cast, ne?
Ich habe nur gerade noch mal recherchiert, ob es nämlich doch den Rough Cut vom Film gibt. Also, und Kelly hat irgendwie den Organisatoren von Cannes einfach einen Rohschnitt vom Film auf DVD geschickt und dachte, die nehmen es eh nicht. Die aber so, ja, geil, wir wollen den hier zeigen. Und dann hat er aufgehört, den Film weiterzuschneiden und hat auch natürlich keine Spezialeffekte mehr weitermachen können. Und dann ging die DVD einfach live im Kino. Und ja.
Ja.
Also auch da, wie es ihm wieder so alles so scheinbar so, also auch da weiß ich nicht, wie viel Mythenbildung ist. Also ob Richard Kelly wirklich einfach eine DVD an irgendjemanden schicken kann von einem Film, wo bestimmt noch andere Leute irgendwie Mitspracherecht haben. Aber ja, so lief es irgendwie. Und er hat auch gemeint, dass es sehr schmerzhaft für ihn gewesen wäre, das so im Kino natürlich zu erleben.
Aber Dwayne Johnson,
das war auch der erste Film, wo er sich Dwayne Johnson genannt hat, wo er das The Rock hat getroppt hat. Ja.
Da habe ich mich jetzt auch im Nachgang gefragt, ob der sich gedacht hat, beziehungsweise ob der wirklich wusste, worauf er sich da einlässt. Ich meine, der war zu dem Zeitpunkt, da hatte er schon Welcome to the Jungle, Walking Tall und Be Cool. Also er hat schon irgendwie gezeigt, dass er sowohl den Action-Part ausfüllen kann, als halt auch mal ein bisschen Schauspielern, weil ich finde den Be Cool, finde ich den ja echt herrlich. Ja,
und auch, dass er gut mit John William Scott harmoniert.
Ja, zum Beispiel. Ja, und dann halt Doom, naja, okay, kannst du machen. Ja,
das.
Musste aber auch nicht, ja, also bis auf die Endsequenz ist der Film auch verzichtbar. Ja, und dann machst du halt im gleichen Jahr, machst du sowas wie Spiel auf Bewährung, also so ein Knastdrama, ja, und dann sowas wie Southern Tales. Und ey, auch da der Cast, ne? Ich meine, ey, ich weiß nicht, Kelly hatte da ein gutes Händchen, ja? Natürlich wieder Holmes Osborne am Start, aber dann Justin Timberlake, Sarah Michelle Gellar, Sean William Scott, Bai Ling, Kevin Smith, Amy Poehler, John Lovitz, Christopher Lambert, Lou Taylor Pucci, Will Sasso. Also es ist schon irgendwie eine echt krude und lustige Mischung. Zelda Rubinstein noch am Start, so ich weiß nicht, ich fand das faszinierend. Auf der anderen Seite, ja, saß ich trotzdem vor diesem Film und mir gedacht, bitte, was erzählst du mir jetzt hier? Ja, ich bin jetzt auch beim zweiten Mal nicht dann schlau raus geworden. Und ich habe es aber auch irgendwie nie geschafft. Ich habe mal in diese Comics, diese drei Online-Comics, habe ich mal reingeguckt. Aber ja, das hat mir dann doch auch nicht so viel gegeben. Aber auf die Sachen danach, da habe ich gar nicht mehr drauf danach geguckt, ob das irgendwie noch mal irgendwas danach kam, was vielleicht noch mal irgendwas...
Nee, das habe ich auch nicht, aber ich finde schon, dass der Film halt auch so einen geilen Vibe irgendwie hat. Also natürlich denke ich mir bei ein paar Szenen auch was zur Hölle und kann auch Justin Timberlake verstehen, der irgendwie 2011 gesagt hat, dass der Film für ihn eher Performance-Art ist und dass er auch nicht versteht, was er da gemacht hat. Der hat ja auch all seine Szenen an einem Tag halt abgedreht. Aber trotzdem denke ich so, okay, der Film hat halt so eine Aura und so eine Wirkung und trotzdem... Obwohl ich auch denke, okay, viele Sachen funktionieren nicht, hat er eine Wirkung. Und ich habe mich oft mit beschäftigt, oft drüber nachgedacht und habe mich auch immer wieder, ich habe den, glaube ich, jetzt zum vierten Mal gesehen, denke mir immer wieder, geil, das macht mir irgendwie Freude.
Ich muss auch sagen, also gewisse Szenen gucke ich mir immer wieder gerne an. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Aber jetzt auch, wo ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey, eigentlich ist es cool. Er hat manchmal so echt schon ein bisschen billigen Flair oder billigen Touch gerade.
Naja, aber er hat 15 Millionen gekostet. Ja. Ist halt auch wieder, auch für damalige Verhältnisse, nichts für so einen Film, der sich so einen Scope irgendwie selbst auferlegt.
Ja, vor allem halt auch, ne, mit diesem ganzen Internet. Wenn man immer diese Bild-in-Bild-Screens sieht, auf denen halt mehrere Nachrichten zu sehen sind und wo halt aber auch nochmal richtig viele Szenen für extra gedreht worden sein müssen, ne?
Ja.
Also, das fand ich dann auch nochmal vom Aufwand her erstaunlich, dass der da halt nur für diese, weiß ich nicht, für diese 2-3 Sekunden Bilder immer wieder echt eigene Szenen noch gedreht haben muss, die er da halt zeigen kann als Teil von 5 oder 6 oder 7 oder 8 News, so, ja. Und plus diese ganzen Infos, diese Flut an Informationen, die da immer auf dich wieder losgelassen wird, so. Ey, es ist wirklich ein sehr eigenwilliges Biest, so, und ein sehr kruder Film. Aber ja, ich gebe dir recht, also die Atmosphäre kann ich ihm auch nicht absprechen. Und deswegen, ey, den sollte man mindestens einmal gesehen haben. Und im Vergleich zu so vielen Brocken, die wir heutzutage jetzt, sag ich mal, immer wieder vorgesetzt bekommen oder erleben dürfen, ist der doch auch relativ entspannt mit seinen, was ist denn das, 2,30, 145 Minuten. Also ich meine 2,25. Ja, das
ist schon gut, klar.
Ja, also da lacht ja SS Rajamouli drüber.
Ja, eben, easy.
Oder, Patan.
Ja, oder Martin Scorsese.
Oder Martin Scorsese.
Oder
Zack Snyder.
Nolan. Ja. Ja, oder Zack Snyder.
Deswegen.
Ja. Und um zu den anderen Filmen von Richard Kelly zu kommen, der auch 145 Minuten dauert, aber nur 101 Minute geht.
Ja, den er echt auch ein bisschen kürzer machen könnte. Das war doch dann so das Ding. Was machst du, wenn du halt wirklich einen Film machst, der so abgestraft wird. Ja, der wirklich, also damals, ich weiß nicht, da war es nicht so wirklich sicher oder da konnte man nicht so wirklich sicher davon ausgehen, dass Kelly nochmal zurückkommt. Aber er kam nochmal zurück. Mit einem Film namens The Box. Du bist das Experiment, heißt es auf Deutsch. Okay. basierend auf einer Geschichte von Richard Matheson, der diese Geschichte schon an Twilight Zone, die legendäre Mystery-Sci-Fi-Serie aus Amerika, abgegeben hatte oder beziehungsweise sogar dafür geschrieben hatte. Richard Matheson kennt ihr wahrscheinlich unter anderem aufgrund seines Romans der, oh, ist es der Omega-Mann? Oder was?
Ja, ist es der Omega-Mann? I Am Legend.
I Am Legend, genau. Also der Roman war halt verantwortlich für Der letzte Mensch auf Erden, der Omega-Mann oder eben I Am Legend. Und er hat noch ein paar andere Sachen gemacht, die man auch so kennt. Also er ist ein ganz, ganz berühmter.
Er war so einer der Lieblingsautoren von Stephen King. Also genau. Hat viel gemacht. Unglaubliche Geschichte des Mr. C, Die Verfluchten, Der Rabe, Last Man on Earth, Duell ist von ihm.
Ja, also wirklich.
Das quasi, er hat das Drehbuch zum Steven Spielberg Regiedebüt geschrieben. Also
ganz verdienter Schriftsteller. Ja, und der hat halt diese Geschichte Button mal für die Twilight Zone entweder zur Verfügung gestellt oder direkt geschrieben. Und aus dieser Geschichte hat eben Richard Kelly die Box oder The Box als Langfilm inszeniert, sein dritter. Kurz zur Handlung. Auch da kann ich wieder nur den Blickpunkt Filminhalt wiedergeben. Norma und ihr Ehemann Arthur Lewis stecken in finanziellen Schwierigkeiten. So fehlt das Geld für Normas Fußoperation, um den Verlust ihrer Zehen zu korrigieren. Da bekommen sie von einem mysteriösen Fremden, der sich Arlington Stewart nennt, ein unmoralisches Angebot. Der geheimnisvolle Gentleman mit entstelltem Gesicht hinterlässt ihnen eine kleine Schachtel mit großem rotem Knopf. Falls sie ihn drücken, erhalten sie $1 Million. Der Haken: eine Person, die sie nicht kennen, wird auf der Stelle sterben. Ja, hinzu muss man natürlich noch sagen, Arthur arbeitet für die NASA und hat eigentlich das Ziel gehabt, Astronaut zu werden, beziehungsweise ins direkte Raumfahrtprogramm übernommen zu werden, was natürlich dann auch eine Menge Geld mehr bedeutet hätte. Und das passiert aber ebenfalls auch nicht. Also es passiert auch nicht. Und deswegen, ja, haben die beiden eben eine finanzielle Schieflage.
Aber auch nicht so eine krasse finanzielle Schieflage, dass sie nicht selber rauskommen könnten.
Ja.
Also das ist so, finde ich, noch mit fast das Spannendste an The Box, dass es eher so ein Convenience-Komfortproblem ist, was gelöst wird. Also sie stehen nicht vor einer existenziellen Krise, sondern es ist halt eher so, ja, reißt du jetzt ein halbes Jahr den Arsch auf oder tötet ihr jemanden, den ihr nicht kennt? Und plus dieses, weil er ja auch Wissenschaftler ist, untersucht er halt auch diese Box und denkt so, das ist ja einfach nur so ein Holzkasten, da ist ja gar keine Funktion drin, das ist ja Quatsch. Also man hat auch noch so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen Wissenschaft und ist da irgendwas Höheres, was wir nicht verstehen können, oder ist es einfach Magie, weil es bleibt lange offen, finde ich, ob es ein Thriller ist oder ein Science-Fiction-Film oder ein Horrorfilm, weil er nutzt halt alle Elemente, aber je länger der Film läuft, desto, ja, ich finde, immer wenn er eine spannende Biegung nehmen könnte, nimmt er die denkbar langweiligste Abbiegung.
Und das, ja, oder eine Abbiegung, die ja viel zu aufgebläht ist oder viel zu, ja, dann, wie du halt auch schon gesagt hast, wenig erklärt wird oder wenig vertieft wird, die einfach da ist. Und naja, jetzt nach zwei Filmen, die so ein bisschen, sag ich mal, mit dem Thema Raum-Zeit-Kontinuum gespielt haben, zum dritten Mal einen Film zu bringen, in dem das dann halt auch wieder ein Thema ist, so, das fand ich ein bisschen schade, wobei ich bei The Box eigentlich mag, dass er sich hier ein bisschen wieder zurückhält und konzentrierter ist, so, ja. Und auch hier, diesem Film, gelingt es, dass man, ja, in eine Welt einsteigt, sich vermeintlich irgendwie, ja, auf sicherem Terrain zu befinden glaubt, und irgendwann in dem Film feststellt, Moment mal, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier gelandet? Oder wie ist denn das hier passiert? Es gibt zum Beispiel eine wundervolle Szene hier in auch The Box, wenn sich James Marsden, ist das, oder? Ist es James Marsden, der Ehemann?
Ja, sorry. Ja.
wenn der sich, der befindet sich irgendwann mal in einer Bibliothek, um ein bestimmtes Buch zu suchen. Und das ist eine echt große Bibliothek. Und ja, dann kommt eine Szene, die meiner Ansicht nach so ein bisschen Empty Man auch nochmal aufgegriffen hat. Wenn er realisieren muss, dass plötzlich alle Menschen, die sich in dieser Bibliothek befinden, ja, dass die plötzlich so richtig gleichgeschaltet sind. Ja, also das ist wirklich auf Kommando, ist das eine homogene Masse. So. Und das erzeugt eine echt schöne, unangenehme Situation. Dann kommt er aber halt wieder mit so drei Portalen um die Ecke, wo ich mal denke, ach Kelly, ey, komm.
Ja.
Du kriegst es nicht hin, wie James Cameron diese Wassereffekte. Lass es einfach so.
Ja, und ich glaube, dass also auch das macht es mir irgendwie nicht besser erträglich, aber irgendwie so schön nachvollziehbar. Also Kellys Vater war ja auch bei der NASA.
Und die Mutter hat auch ihre Zehen verloren, ja, bei einem Unfall.
Also, und das macht es irgendwie so angenehm. Ja, weiß ich gar nicht, familiär, ich gehöre ja nicht zur Familie. Aber es ist halt trotzdem, dass dann auch so erzählt wird, ja, der Typ, da aus ihm ist was anderes geworden, weil als dann irgendwie von der Viking 1 Mars-Sonde im Juli 1976 das erste Foto übertragen wurde, da ist irgendwas passiert und man denkt so, pff, ja, okay. Aber macht es jetzt irgendwie nicht spannender, dass wieder irgendwie sowas Merkwürdiges aus dem All kommt, weil gleichzeitig das dann auch wieder gar nicht so eine große Rolle zu spielen hat. Und dieses zunehmend Paranormale, was da passiert, hätte das gar nicht gebraucht. Also ich finde immer, wenn so eine NASA-Erklärung reinkommt, das nimmt immer allem irgendwie so ein bisschen das Grauen weg.
Ja, also ich finde auch, das hätte es nicht wirklich gebraucht. Zumal die Ausgangssituation, also das hätte man alles ein bisschen dezenter machen können, ohne so viel zu zeigen. Ja. Weil der Film läuft eigentlich auf eine echt miese Situation hinaus, die wir vor kurzem tatsächlich in einer etwas schlimmeren Form nochmal hatten. Also schon mal hatten, so als wir über einen anderen Film gesprochen haben, auf den möchte ich jetzt nicht eingehen, weil das würde, glaub ich, zu viel verraten für diejenigen, die diese Box noch nicht gesehen haben. Er ist gerade bei Amazon Prime übrigens im Abo erhältlich, falls man das irgendwie dann nachholen möchte. Aber ja, wenn dieser ganze, sag ich mal, Handlungsstrang um Frank Langellas Figur, den ich auch echt in dem Film mag, so, also ich finde, der macht das echt ganz cool. Wenn der nicht so aufgebläht wäre, dann und ey, der Film dann vielleicht einfach nochmal 15 Minuten weniger auf der Uhr hätte, dann würde der einen mit einem echt miesen Gefühl aus dem Kino schicken. Mit einem echt miesen Gefühl aus dem Kino schicken. Also ich denke auch, in der Art und Weise, wie es eben halt auch die Twilight Zone-Episode beabsichtigt hat. So, weil du sollst ja schon drüber nachdenken. Aber irgendwie, ja, ich glaube, man verliert dann auch ein bisschen die Lust am Nachdenken, wenn wieder irgendwelche, ja, Maschinen und Theorien und Querverweise aus irgendwie der Vergangenheit und der Zukunft und übernatürlich hinzukommt und ja, man irgendwie wieder eher verwirrt ist als, oder beziehungsweise überfordert ist mit Informationen, als eben erfreut am Rätseln.
Ja.
Ich glaube, das ist immer das Ding. Wenn du zu viele Informationen reinballerst, kannst du halt auch eben das Gegenteil erreichen, so, weißt du? Und also ist mein Eindruck. Und ich glaube, da braucht man halt einfach ein großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und auch in die Zuschauer, um halt gewisse Leerstellen zu lassen. Ich glaube, dieses Leerstellen lassen, das ist echt schwierig, gerade für ihn.
Und es ist halt also das Publikum war von dem Film halt auch so krass abgefuckt im Kino. Also es gibt ja diese Audience-Score, diese Cinema-Score und der hat halt ein F bekommen. Das haben bis April 2020 insgesamt 22 Filme überhaupt jemals geschafft.
Und das ist unfair.
Das ist schon unfair, gerade weil er ja Und es wird halt so aufs Ende des Films geschoben, wo ich so denke, oh, eigentlich ist das doch so, wie man sowas im Rahmen von dem, was man so erwartet, so ein schwarzhumoriges, leicht zynisches Ende. Aber das finde ich schon, weil wenn man die anderen Filme durchgeht, Massa hat's bekommen, kann ich nachvollziehen, dass man davon richtig abgefuckt wird. Buck kann ich genauso verstehen. Wolf Creek, In the Cut.
Ja gut, In the Cut.
No.
Ja. Also, aber Wolf Creek, Buck von Friedkin.
Also, dass das Publikum von sowas richtig abgefuckt ist, das kann ich schon vorstellen.
Genau.
Also, es gibt ja auch die These, in F ist wirklich ein Indiz dafür, dass man den Film unbedingt angucken sollte. wo ich bisher, also auch wenn ich Mother auch selber furchtbar finde, denke ich aber trotzdem, ja, sollte man schon mal geguckt haben, weil das hat so ein Film zum Beispiel auch probiert, was anderes zu machen, was mich aber auf vielerlei Art und Weise auch nachweislich, oder ich kann es argumentativ gut begründen, richtig abfuckt, wo ich nicht sagen würde, puh, da überwiegen aber die Stärken oder das, was hier probiert wurde. Aber was halt noch? Also Solaris, der Steven Soderbergh, das Remake hat ein F bekommen und wahrscheinlich auch nicht nur von Tarkovsky-Hardcore-Fans, die einfach reingegangen sind, um ihn abzustrafen. Also finde ich schon,
ja, das glaube ich auch,
schon krass. Also
ja, also sorry, bis auf was hattest du genannt, der letzte eben
In the Cut,
das ist der, ja, mit Meg Ryan. Ja, der ist halt auch schlecht. Also das muss man halt einfach sagen. Nur, nee, der ist nicht
gut. Ich fand ihn damals, ja, ich fand ihn auch nicht gut, aber ich fand ihn nicht, also ich bin so aus Trainwreck-Interesse reingegangen, weil die Reviews, die im Vorfeld so kursiert haben, schon richtig schlimm klangen, aber ich dachte, ach, eigentlich ist das auch ähnliche Gurke wie Showgirls oder Sliver oder Jade oder so, wo man so denkt, puh, ja, diese frühen 2000er Erotik-Thriller, die so super kinky sein wollen, sind es halt gar nicht. Aber ich fand es.
Ja, das meine ich halt, ne? Also, das war halt so eher so eine Standard-Erotik-Thriller, ja, also so ein, ja, so ein Versuch, den Erotik-Thriller wieder Vibe da mitzunehmen. Und im Vergleich zu den anderen Filmen, finde ich, macht In the Cut halt am wenigsten neu oder halt irgendwie.
Ja, klar, aber dass das jetzt so die 22 Filme sind, die das Publikum seit der Erfindung von Audience Score am schlechtesten fand, ist halt absurd. Also ja, weiß ich gar nicht, wie viele Faktoren da zusammenkommen müssen im Publikum, dass man sich so denkt, okay, das war ja richtig schlimm.
Ja. Also. Und allein, ich glaube, was ist hier? Das ist einer der ersten Filme, für die Arcade Fire, glaube ich, Musik gemacht haben, ne? Wenn ich es richtig mitbekommen
das
habe.
Das kann gut sein.
Ja, also, ey, The Box, ich muss sagen, ich bin mit dem Film deutlich leichter warm geworden oder ich konnte mich auf den Film deutlich besser einlassen als auf Southland Tales. Und obwohl, auch wenn ich sage, ich finde ihn ein bisschen zu aufgebläht und nicht ganz so stark, aber hey, ich mochte Marston und Diaz tatsächlich, ich fand die cool. Mhm. Jetzt nochmal zu sehen, Gillian Jacobs damit dabei zu haben, so, die habe ich gar nicht so registriert gehabt als Gesicht zu dem Zeitpunkt, weil da kannte man sie auch nicht so wirklich. Also da war Community noch ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ich kann nicht so wirklich viel Häme über The Box ausschütten. Denn selbst in diesen, sag ich mal, Science-Fiction-Elementen finde ich ihn auch irgendwo entweder halbwegs gut gemacht oder zumindest von der Idee her ganz in Ordnung, ja. Aber er hat halt, es ist halt die Krux daran, es ist zum dritten Mal etwas, was Kelly halt schon zweimal vorher gemacht hat, so, ne?
Und was halt auch so, also dieses bei Twilight Zone oder so findet man das ja irgendwie alles noch ganz cool, wenn das dann gar zu krude in irgendwelche NASA-Wissenschaftsverschwörungsdinger mit übernatürlichen Elementen und dann spielt auf einmal auch noch Religion rein. Aber bei einem Film, also ich mag auch den Look, den sie haben. Ja. Also er hat sich ja entschieden, den digital zu drehen, nachdem er Zodiac gesehen hat und ja auch den ähnlichen Look irgendwie erzeugen wollte für seinen Film. Also sieht ja schon geil aus nach 70ern und so. Aber man spürt halt, dass das ein Film ist, der 2010 rum entstanden ist. Und dann wirkt sowas mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und bösen Wissenschaftlern bei der NASA leider auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, gerade weil der Film auch so ernsthaft bleibt. Also er schrammt immer wieder so ein bisschen an so einer, ja, sich selbst in der Ernsthaftigkeit irgendwie ins Lächerliche zu ziehen vorbei. Und deswegen habe ich da auch Respekt vor dem Film, aber so wirklich erwärmen kann ich mich leider auch nicht für.
Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, auch dieser Film ist inzwischen so durch seine Art und Weise, durch die Themen und durch die Leute, die mitspielen, durch den Aufwand, der betrieben worden ist, durch die Ausstattung und so. Das ist schon mal so ein Film, wenn man mal nichts, wirklich gar nichts zu tun hat oder wenn man mal wirklich irgendwie Zeit übrig hat. Ich glaube, da kann man reinfinden und kann sich denken, ach, guck mal, so verkehrt war es gar nicht.
Ja. Ja.
Ich meine, ich habe mir mal auf Letterboxd angeguckt, so aus meinem Follower, also beziehungsweise aus dem Kreis von Leuten, denen ich folge. Da bin ich, glaube ich, mit der den am besten bewertet hat. Alle nur so 2 oder 1 oder
ja, ich glaube, das ist dann natürlich auch wieder der Fluch, der auf jemanden wie Kelly liegt. Wäre das irgendwie ein David-Köpp-Film oder so,
wenn die Leute denken, ach, das war erstaunlich gut.
Aber, ja, also auch die Durchschnittswertung von The Box ist jetzt nicht die allerhöchste. Aber wenn man dann halt in die populären Reviews guckt oder in die letzten Reviews, in die Recent, ja, dann siehst du aber halt 4, 5 und 4,5 und sowas, ja, oder 3,5. Also.
Ja, ich glaube, das ist so ein Film, der im Laufe der Zeit rehabilitiert wird.
Und ich meine, Top-Kommentar, wait, why aren't we talking about this movie all the time? So. Ja, also ich denke, es gibt Leute, die den vielleicht erst später entdeckt haben und dann frei von dem Ballast sind, naja, mit dem wir vielleicht da dran gegangen sind, ne? So von wegen, Kelly, oh ey, Donnie Darko war so geil und dann Southland Tales, eher eine Enttäuschung, oh, hoffentlich kriegt er es jetzt hin und er kriegt es doch nicht wieder so gut hin.
Ja, ja.
Ja. Und da ist man ja so ein bisschen Sklave seiner eigenen Leidenschaft so oder absolut. Opfer seiner eigenen Leidenschaft. Und ich finde aber jetzt auch so mit ein bisschen Abstand, ja, es ist nicht der beste Film, keine Frage. Aber ich kann auch mit dem Film gut noch immer leben, so. Und gerade aus Genresicht finde ich schon, dass auch Kelly hier wieder, ja, ein bisschen dorthin geht, wo sich einige Leute gar nicht trauen, hinzugehen, so. Und halt auch mal dem Zuschauer irgendwie so ein bisschen was vor den Latz knallt, was nicht auf Anhieb ersichtlich oder leicht verständlich oder zumindest leicht zu akzeptieren ist, so. Und muss man meiner Ansicht nach, oder beziehungsweise, dafür kann man meiner Ansicht nach heutzutage schon doch deutlich mehr Respekt zollen, als man es vielleicht damals machen konnte.
Ja, eben. Also deswegen, also es ist ja schon mehrmals angeklungen, so zum Ende der Folge. Also wenn man eins Kelly nicht vorwerfen kann, ist, dass er sich nicht selbst herausfordert und nicht selbst immer neue Wagnisse eingeht. Klar, da so ein bisschen diese Zeitreise-Wurmloch-Sache immer wieder drin. Aber da kann ich auch verstehen, warum man da immer wieder was Faszinierendes sieht. Also das wirft man dem Regisseur von Beyond the Infinite Two Minutes ja auch nicht vor, dass sein nächster Film auch wieder eigentlich genau dasselbe macht, wenn er dann immer wieder einen neuen Approach findet.
Ja, oder wenn Tarantino halt 3 Western macht. So.
Ja.
Also.
Deswegen, also.
Ja. Das war unser kleines Richard Kelly Spezial. Ich denke,
und wir besser haben noch, als wenn er wie der Rest seiner Familie Musik gemacht hätte. Den Gag hätte ich fast noch vergessen.
Ja. Also ich hoffe, wir konnten noch mal ein bisschen neugierig auf das Werk von Richard Kelly machen. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt der grandioseste Output, der dabei entstanden ist, aber es ist zumindest einer, der sich immer wieder etwas getraut hat und etwas gewagt hat. Und davon, ja, kriegt man, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr allzu viel, wo alles immer so gern stromlinienförmig und formatiert und immer mehr in Richtung Content geht. Oder immer mehr in Richtung Content geht.
Natürlich gibt's auch und er hat ja auch im Mai 2023 ein sehr seltenes Interview gegeben, dem er unter der Bedingung zugestimmt hat, dass man ihn nicht nach neuen Projekten fragt.
Schade.
Also, aber er hat gesagt, er arbeitet an vielen Sachen. Also die Chancen stehen gut, dass er sich wieder an irgendwas geil, überambitioniert verhebt. Ich bin dabei.
Ja, oder er macht mal sowas echt einfach wieder Feines, Kleines, so, wo der Rahmen ein bisschen enger gesteckt ist.
Gespannt, weil er hatte ja mal ein Projekt, was irgendwie dann bei Amazon Prime irgendwie komplett verendet ist. Also, weil, was man auch nicht vergessen darf, kommerzielle Erfolge waren es halt auch alles nicht.
Nee.
Leider. Also das ist halt auch, und da braucht man 2024, glaube ich, auch nicht in die Ecke kommen und sagen, ey, ich habe doch einen Kultfilm gemacht. Weil dann würde der Regisseur von 2 Nasentanken super auch einen Film wieder drehen.
Ja. Und womit lässt sich besser eine Sendung beenden als mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Mit einer jede Menge, ja, ich weiß. Aber wir verbleiben dann einfach mit den 3 Richard Kelly-Filmen, die wir euch hiermit nochmal wärmstens ans Herz legen. Ey, geht in Donnie Darko. Gebt euch die Gelegenheit, das Ganze nochmal auf der Leinwand zu sehen. Das ist doch einfach jetzt auch nochmal wirklich schön. Viele hatten nicht die Möglichkeit und haben ihn erst nur auf ihren Fernsehern kennengelernt. Und jetzt das nochmal auf der Leinwand zu sehen, sollte man meiner Meinung nach wahrnehmen, wenn ihr denn ein Kino in eurer Nähe habt, die diesen Film oder das diesen Film zeigt.
Ja, ansonsten geht durch ein Wurmloch in eurer Nähe zu einem Kino in eurer Nähe.
Genau. Vielleicht habt ihr Glück und ihr pennt auch zusammen mit eurer Freundin bei Tanz der Teufel ein.
Ja. Und ich meine nicht die Wurmlöcher aus Dune.
Gut, in diesem Sinne, habt einen schönen...
Bevor es noch so lustig wird, tschüss. Ja.
Ja, habt einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Folgt uns gerne auf allen möglichen Plattformen, auf denen das irgendwie angeboten wird. Und lasst doch gerne mal einen Kommentar oder vielleicht auch noch mal die eine oder andere Frage da. Heute würden wir keine Zeit mehr dazu haben, auf eine Zuschauerfrage einzugehen. Aber ich denke mal beim nächsten oder übernächsten Mal spätestens wieder.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.